Herzlich willkommen beim 65. Januar 2026, gefühlt. Es ist glatt. Ich bin schon ins Büro geschlittert heute. Das haben wir gerade besprochen. Wir nehmen eine neue Folge von Was wird auf? Alle hoffentlich gut eingekuschelt, weil der Winter, der ist lang. Mensch, Marcel, Robin, wir haben uns lange nicht gesehen. Wie ging's euch denn? Seid ihr gut ins neue Jahr gekommen?
Marcel, ich überlasse die Frage dir, Thema Glatteis.
Ja, also genau, wir nehmen auf zu einem Zeitpunkt, wo es sehr glatt ist in Berlin. Darüber wurde sich auch gerade von Menschen, die außerhalb Berlins nach Berlin gekommen sind, die in dieser Runde sitzen, beschwert. Ansonsten, also eigentlich bin ich super entspannt ins Jahr gestartet. Ich liebe diese Zwischenjahreszeit. Ich sage jetzt mal auch von der Politikbubble heraus, ne? Da sind ja alle mal, da chillen ja alle mal Politik, Betrieb, Verwaltung, Medien, alle kommen mal runter. Also selbst im Sommer kann ich mich nicht so gut entspannen wie in dieser Zwischenjahreszeit. Bei euch so, wie war der Start?
Der Zeit, in der alle, wie du beschrieben hast, entspannt haben und nichts getan haben, bin ich umgezogen. Auf der anderen Seite vom Bildschirm stehen noch Kissen innerhalb von Sigmaringen. Aber was mir Hoffnung gibt, dass ich jetzt gutes Internet habe und hoffentlich nicht mehr hier rausfliege oder im Auto sitzen muss.
Oh, und alle so, oh, keine Autovideos mehr.
Vielleicht schon noch. Nee, aber was mir tatsächlich Hoffnung gegeben hat, ist, dass sich mehr Leute wehren. Sei es jetzt in den USA, aber gerade bei uns Thema Lifestyle, Teilzeit, Äußerung von Merz zum Thema mehr arbeiten, die gibt's ja schon länger. Aber ich finde, da ist sowas Spannendes passiert. So als ans Bürgergeld ging, gab's doch viele Leute, die gesagt haben, ja, das hat nichts mit mir zu tun. Auch wenn es um Geflüchtete geht, wo man immer so Klischees und die anderen und so weiter, die sollen es ruhig mal härter haben. Da haben viele Leute sich nicht betroffen gefühlt. Aber jetzt, wo es darum geht, alle sollen mehr arbeiten, jedenfalls nach Friedrich Merz, verstehen jetzt sehr, sehr, sehr viele Leute so, das ist einfach eine Scheißart, Politik zu machen. A, ohne konkreten Vorschlag. B, nicht zielführend. Das hilft ja auch nicht der Wirtschaft. Und C, völlig losgelöst von irgendwelchen Werten und Überzeugungen, die wir als Menschen haben, dass unser Leben auch wichtig ist. Und ich habe zur Kenntnis genommen, dass es ganz viele tolle Videos gab, wo Leute gesagt haben, ich glaube, es hackt und das macht mir Hoffnung.
Darf ich mal ganz kurz, wir sind ja eigentlich, finde ich, drei sehr empathische Menschen. Können wir uns mal ganz kurz in die Gedankenwelt und Perspektive der Strategiegruppe im Konrad-Adenauer-Haus setzen? Weil ich muss sagen, ich habe so wirklich eine offene Frage. Weil wie Robin das skizziert hat, ist ja völlig richtig und das hat ja, ist ja nicht nur dieser Antrag sozusagen des Wirtschaftsflügels in der CDU, der jetzt so diskutiert wird. Vorher hat Merz ja auch noch generell gesagt, wir sind zu faul als Deutsche, wir arbeiten zu wenig. Mhm. Und ich frage mich wirklich, jetzt mal
kommt
weg,
das bei den Leuten an?
Nee, ich frage mich, was ist das für eine Strategie? Also, ne, also was soll das? Wie kommt man auf die Idee? Und ich will jetzt gar nicht rechtfertigen, dass es viel besser ist, auf Bürgergeldempfänger rumzuhacken oder so. Aber da leuchtet mir zumindest dieses populistische Element ein, dass in dieser Logik von nach unten treten an die Union, aber einfach die breite Masse an ArbeitnehmerInnen in diesem Land, das geht, ne, also zu beschimpfen und zu sagen, ihr müsst mehr arbeiten und den Rechte zu nehmen, mir leuchtet nicht ein, wie die CDU wirklich glaubt, damit irgendwie, ja, nur einen Blumentopf zu gewinnen. Also, vielleicht helft mir, vielleicht sehe ich irgendwas nicht. Ich verstehe diese Strategie nicht.
Also in dem Punkt verstehe ich es auch null, weil, ne, wir haben ja diesen Podcast auch ins Leben gerufen, um irgendwie so diese positiven Erzählungen zu machen. Und wenn ich morgens aufstehe, in schwierigen Zeiten, wo ich vielleicht eh schon jeden Euro einmal umdrehe, um zu gucken, wie kriege ich meine Familie durch den Alltag. Und dann wache ich morgens auf und der Bundeskanzler, also quasi oberste politische Spitze, sagt mir erstmal, ich mache zu wenig. Während ich vielleicht einen 40-Stunden-Job oder vielleicht auch nur 35. Teilzeit klingt immer so nach, die gehen 20 Stunden arbeiten und chillen den Rest. Also auch 38 Stunden, auch 35 Stunden sind Teilzeit. Es gibt immer Gründe dafür. Viele Menschen sind auch unfreiwillig in Teilzeit und dann immer so dieses, ihr macht zu wenig. Also bringt ja jetzt auch nicht unbedingt mehr Laune auf Arbeit. Wenn mir mein Chef früher gesagt hätte, bei allen auch Überstunden, die man ja in Deutschland hat, ne? Irgendwie so, du machst zu wenig und wie wäre ich dann morgens auf Arbeit gegangen?
Hätte auch diese Krankschreiben-Geschichte so als Abgeordnete, als ich im Bundestag war, hatte ich ja auch ein Team. Natürlich werden da Leute krank. Ich hatte super tolle Leute. Ah, wusste ich natürlich so, die Leute sind wirklich krank, aber selbst wenn es anders gewesen wäre, wenn ich da einfach auf dicke Hose mache und sage, ey, sei nicht krank, also das ist auch so vom Ansatz her so total
Ja, im
hohl
Gegenteil.
und also das funktioniert ja nicht.
Es schleppen sich viel zu viele Leute krank auf Arbeit. Das finde ich ja viel schlimmer. Also, wie oft ich in meinem Arbeitsleben schon Menschen angetroffen habe, die dann irgendwie so vollkommen verschnieft vor einem sitzen und ich denke mir so, geh doch bitte nach Hause. Ich weiß, Corona ist ein paar Jahre her. Aber ich dachte, wir waren da schon mal weiter. Wer krank ist, bleibt zu Hause.
Nee, ich glaube, dass es tatsächlich ganz stark Friedrich Merz ist, der das reibt und viele in der CDU, gibt auch viele, die es unterstützen, aber viele, die das stört und die das selber unempathisch und strategisch instinktlos und so weiter finden. Aber dass das wirklich daran liegt, mit welchen Menschen er sich umgibt und dass er bei IHK-Empfängen da Applaus gibt. Bei der IHK gibt es ja auch gute Leute, aber wenn da halt Unternehmer sitzen, die klatschen, da gibt es ja auch entsprechende Videos und Aufnahmen so. Und der ruft ja selber in den Saal rein bei CDU-Parteitagen, das wäre irgendwie die veröffentlichte Meinung, die das anders sieht, aber er weiß, dass die Mehrheit dahinter steht und da irrt er sich ja. Ich glaube, da sind wir alle drei uns einig und noch viel mehr Leute. Aber dass das wirklich so über die Jahre gewachsen ist, so ein sehr enges Weltbild in seiner Blase, in der er da unterwegs war, und das jetzt als großer Vorsitzender so einer ganzen Volkspartei überstülpt und dass sich dann halt recht, das Fiese ist nur, was ja leider passieren könnte, ist, dass wir uns alle einig sind, dass Friedrich Merz unsozial ist. Das Ding ist, er ist ja nur nie angetreten, um zu sagen, hallo, ich bin der Sozialste hier. Und trotzdem besteht die Möglichkeit, dass er die Sachen durchkriegt unter dem Vorwand, es geht der Wirtschaft so schlecht. Jetzt geht es der Wirtschaft in weiten Teilen natürlich schlecht, aber deswegen zu sagen, wir bauen Rechte ab, die erstmal damit gar nichts zu tun haben und die wichtig sind, das ist natürlich Käse. Aber in die Richtung argumentiert er gerade sehr erfolgreich, weil er ja ständig diese Vorschläge macht. Und das ist so die große Gefahr. Der Hoffnungsteil, um da jetzt die Kurve zu kriegen, ist eben, wenn Leute sich wehren und nicht nur sagen, hey, das ist ein dummer Vorschlag, sondern sagen, ich will mich hier nicht für alles rechtfertigen, ich habe ein Leben. Und deine Partei ist eine Partei, die Schnappatmung kriegt, wenn irgendwie jemand sagt, vielleicht fleischfreier Tag in der Kantine. So, und jetzt willst du mir ins Leben reinfuschen, wie viel Zeit ich für meine Familie, für mich selber übrig habe. So, das könnte ein schöner Wendepunkt sein.
Ja, ich hab die Hoffnung, aber vielleicht ist das wieder zu naiv, dass jetzt, wo ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung merkt, dass, es geht ja auch um mich in all diesen Diskussionen, dass da auch eine klare Linie erkennbar wird für viele, dass eben noch eine direkte Frage geht zwischen der Frage Sozialstaatsabbau, Stichwort Bürgergeld oder auch Richtung Geflüchtete hin zu mir, ne? Also das ganze System soll viel neoliberaler, arbeitnehmerfeindlicher ausgerichtet werden. Alle sollen so ein bisschen Sorge haben um ihren Platz und sich abstrampeln, um nach oben zu kommen. Und deswegen ist ja auch so erklärlich, warum insbesondere die Gewerkschaften so auf dem Ast sind, wegen der Bürgergeldsanktion. Erstmal haben sie ja nichts mit tun, aber wovor die Gewerkschaften so viel Angst haben, ist, dass die Stellung von Arbeitnehmern dadurch strukturell benachteiligt wird. Also es ist andersrum. Je stärker der Sozialstaat, desto stärker die Stellung der Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitgebern und auch der Gewerkschaften. So einfach es ist. Und das jetzt von Merz auch auf ganz normale ArbeitnehmerInnen übertragen wird, die, wie Sophia richtig gesagt hat, so viel arbeiten wie noch nie. Also wenn man sich mal die Zeit anschaut, ist ja irre. So, dann zu sagen, wir sind zu faul. Also ich halte das für einen strategischen Fehler. Ich weiß nicht, womit die Union dahin will. Wäre es jetzt irgendeine Partei bei 5 oder 8% und die sagt, jetzt wir müssen jetzt mal polarisieren, um hochzukommen. Mhm. Aber eigentlich hat der die Union da andere Pläne, die will ja mal wieder nach oben kommen und die fällt und fällt und fällt. Die AfD, ich glaube, dieser Trend wird damit weitergehen.
Ja, eigentlich sollten wir alle mal mehr dieses wieder Verbindende voranbringen. Ne? Also eine Union genauso wie eigentlich alle demokratischen Parteien. Ich finde ja politischer Wettbewerb super, um die besten Ideen gerne, aber dabei vielleicht ohne die Gesellschaft weiter auseinanderzudriften, wäre fantastisch. So, und nicht ArbeitgeberInnen gegen ArbeitnehmerInnen so krass auszuspielen.
Haben wir doch die perfekte Überleitung zu unserem ersten Thema, was wir uns eigentlich vorgenommen haben.
10 Minuten Rant über über Aussagen über faule Menschen.
Das tut auch gut. Und die Überleitung kann ja auch die sein. Das finde ich ja auch spannend. Ich habe in Medien öfter den Satz gehört, gesprochen und geschrieben, Friedrich Merz stimmt die Bürgerinnen und Bürger auf Reform ein. So. Und das ärgert mich immer, weil das nicht das ist, was passiert. Was da passiert ist, dass so eine Stimmung geschaffen wird, wir müssen alle mehr, weil sonst geht hier alles den Bach runter. Aber er schlägt ja ganz selten was vor. Und dann wird es manchmal wieder eingesammelt. Es geht ja eben nicht um Gesetzesmaßnahmen, es geht um eine Stimmung. So. Mhm. Und natürlich braucht es ja Reformen an verschiedenen Stellen. Das ist aber nicht das, was die CDU liefert. Die war ja auch sicher in der ganzen Ampelzeit, nächstes Mal sind wir wieder dran, hat nichts vorbereitet. So, das ist ja nicht eine plumpe Unterstellung, wie es oft ist, sondern kann jeder googeln, findet man nichts. Und jetzt, für viele unerwartet, gibt es aber Reformvorschläge, was den Sozialstaat angeht. Und wir dachten, wir schauen uns das heute mal an, weil einigen von uns das wenigstens ein bisschen Hoffnung gibt. Möchte einer von euch beiden hier fortführen?
Genau, also die Bundesregierung hat ja eine Fachkommission eingesetzt und jetzt haben wir Empfehlungen für die Sozialstaatsreform bekommen. 26 sind es an der Zahl. Wir werden die jetzt nicht alle vorlesen, sondern nur erstens. Aber wenn man es ein bisschen runterbricht, sind das Empfehlungen, die, glaube ich, viel Potenzial haben. Ne, wenn es gerade darum geht, Anträge vermehrt zusammenzulegen und quasi die Sozialstaatsreform nicht betrachtet als, wie kann der Staat so wenig Geld wie möglich an die Bürgerinnen und Bürger geben, sondern wie können wir aus Perspektive der Menschen betrachtet dafür sorgen, dass sie schnell und einfach an soziale Hilfen kommen. Und deswegen finde ich den Vorschlag, Leistungen zusammenzulegen, Anträge zu vereinfachen und darauf zu achten, dass es vielleicht auch digitaler wird, zum Beispiel schon sehr gut, wenn man darauf achtet, dass nicht alle digitale Zugänge haben. Ne? Auch das muss man immer mit betrachten. Aber so es digitaler und bürokratischer zu machen und mehr zusammenzulegen, finde ich, ist auf jeden Fall ein erster guter Schritt. Da kommen wir nämlich auch diesem großen, wir müssen entbürokratisieren, mal ein Stück entgegen. Genau, so das ist so das große Ganze, was mir jetzt erstmal aufgefallen ist. Es gibt auf jeden Fall trotzdem auch Kritik an einigen, oder ich glaube, bei so ein paar Sachen muss man nochmal näher hin gucken, wenn ich dran denke, so was beim Bereich Sozialleistungen für EU-Bürgerinnen drin ist. Also dass man da nicht drauf achtet, dass wir, EU-BürgerInnen dann zu Menschen zweiter Klasse machen, weil ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf, gerade in den aktuellen Zeiten ist es wichtig, international auch zusammenzuhalten und dann halt irgendwie, da nicht so einen krassen Unterschied zu machen. Und natürlich auch, glaube ich, wenn die ganze Sozialstaatsreformvorschläge weiter diskutiert werden, auch hier die Frage, Minijob, Teilzeit, was wird angerechnet? Dass auch das nicht zu Lasten von Menschen kommt, die Teilzeit arbeiten müssen, zum Beispiel. Weil das ist ja, spielt ja auch ein bisschen rein, die Debatte, die wir gerade skizziert haben, der Sozialstaat und Fragen, die da in der Reform kommen. Wie schaffen wir es, dass es halt nicht dafür sorgt, dass Menschen, die Teilzeit arbeiten und zum Beispiel aufstocken, dann in Probleme kommen und das nicht mehr machen können zukünftig. Weil das ist ja auch eine Sache, die oft untergegangen ist, dass viele Menschen, die Sozialhilfen bekommen, das bekommen, weil sie nur an Teilzeit arbeiten können oder zu wenig arbeiten können, aus gesundheitlichen Gründen, Pflege, Kindererziehung. Es gibt ja unzählige Gründe.
Da sind wir mitten im Thema, dass Leben komplex ist und dass lange Jahre mit guter Absicht und teils auch mit guten Ergebnissen man versucht hat, im Sozialrecht das abzubilden. Und dann hat man 13 Sozialgesetzbücher und noch viel mehr Geschichten und ist am Ende an einigen Stellen da gelandet, dass kaum jemand das versteht und gerade Leute, die was brauchen, das oft nicht kriegen. Und da ist jetzt was Interessantes passiert, dass wegen der Art und Weise, wie Friedrich Merz und andere über den Sozialstaat sprechen oder andere Geschichten, manche Leute den Eindruck haben, wenn man jetzt reformiert, geht es nur darum, zu kürzen und so weiter. Und wo man Geld sparen kann, wo man es sinnlos verschleudert, das ist ja auch der Fall, wo ich eine viel zu komplexe Struktur habe. Das ist ja was anderes. Aber wer sich damit beschäftigt, weiß ja, dass wir ganz viele Leute haben, die vom Staat nicht kriegen, was ihnen zusteht. Und als Bärbel Bas das ja erwähnt hat, sind ja die ersten schon wieder durchgedreht, so Hubert Aiwanger und so hat so ganz komische Videos und Tweets dazu gemacht und sich über das Wort Anspruch aufgeregt. Und das ist ja wieder so eine schräge Geschichte. Einmal ist Anspruch ja erstmal Rechtsbegriff, so ich habe Anspruch auf eine Leistung, sehr technische Sprache. Dann ist Leistung ja Anspruch aber auch ja ein politischer Erfolg, weil es ja nicht eben ist, ich muss betteln und vielleicht gibt mir jemand was, sondern mein Staat sagt mir, wenn das und das gegeben ist, kriegst du das auf jeden Fall. Aber was Leute wie Hubert Aiwanger und teils auch Friedrich Merz da draus machen, ist so, was man Anspruchsdenken nennt, was meint irgendwie, mir steht irgendwas zu, ohne was dafür machen zu müssen, was ja aber gar nicht der Punkt hier ist. Und ich glaube, das wird jetzt spannend, wenn es darum geht, diese Vorschläge, und das sind ja bislang nur Vorschläge, auch durchzusetzen, dieses Bild, was in einigen Köpfen drin ist, zu besiegen, sich dagegen durchzusetzen, dass es auch richtig ist, wenn jetzt Leute Geld bekommen, was ihnen jahrelang zusteht, was sie aber nicht bekommen haben, weil die Anträge zu kompliziert waren, weil die Wege zu kompliziert waren, weil überhaupt nicht klar war, was ihnen da zusteht, und dass das kein Verlust ist, sondern dass das gut ist. Und zum Abschluss da ein konkretes Beispiel. Viele Leute wissen nicht, dass sie Wohngeld bekommen können und dass Wohngeld mehrere hundert Euro sein können. Mhm. Und bei dieser ewigen Geschichte, wer Bürgergeld hat, hat mehr als Leute, die arbeiten und so weiter, ist ganz oft immer hinten rausgefallen, dass auch wer arbeitet, Wohngeld kriegen kann. Und wenn man das einrechnet, dann ist der Unterschied schon mal anders als ohne, logisch. Es kommt aber auch dazu, dass Leute keinen Bock haben, Wohngeld zu beantragen. Und auch das, ja, das muss man halt erstmal machen. Und ich fände es als Ziel spannend, wenn der Staat die Sachen eben in Zukunft selber hinkriegt, das Geld überweist. Und das klingt in Deutschland wie so ein Zukunftstraum. In anderen Ländern geht das. Und da ist die Hürde bei uns noch nicht das Sozialrecht, jedenfalls an vielen Stellen nicht, sondern dass wir zu schlecht digitalisiert sind. Aber wenn der Vorschlag jetzt ein erster Schritt in die Richtung ist, dann finde ich das gut.
Ja. Also ich muss auch sagen, auf den ersten Blick für viele mag dieses Thema nun wirklich nicht super attraktiv sein, wenn man davon hört. Aber ich muss auch sagen, es kommt ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive man sich damit beschäftigt. Ich glaube, alleine schon einen Staat zu haben, der, es klingt wie ein bisschen wie ein No-Brainer, ne? Und ich meine, wenn ich jetzt sozusagen mir anschaue, wie das in Südkorea läuft, was Digitalisierung angeht, dann ist es eh nochmal ein anderes Level. Aber am Ende des Tages macht es auch was mit Demokratieverständnis und Staatserleben, wenn ich einen Staat habe, der mir nicht lauter Hürden aufbaut, der effizient ist, der sozusagen in meinem Sinne handelt und wo ich jetzt nicht also erstmal mich so, durch so einen Elterngeldantrag, ne, wer das mal gemacht hat, da wird man bescheuert. Also das ist so, das ist gewollt. Also du hast das Gefühl, dass es gewollt ist, dass du das nicht schaffst. Und da verstehe ich, dass Leute sagen, ich will mit diesem sozusagen damit nichts zu tun haben. Mir ist es zu anstrengend, das alles zu beantragen und ein und dasselbe bei unterschiedlichen Behörden einzureichen. Ich habe zum Beispiel bei mir in meinem Wahlkreis in der Gruppestadt, ist ja so, dass von den Erstbewohnern, die ist ja in den 60er, 70er Jahren entstanden, die Großwohnsiedlungen, und da sind viele Leute jetzt halt alt entsprechend, ne? Die sind mit Anfang 20 eingezogen. Davon haben wir hier in der Gruppestadt Frauen, die auch aufgrund von Care-Arbeit jetzt in Altersarmut sind. Und die könnten auch Wohngeld, Grundsicherung, die könnten mehr beantragen, ne? Die könnten mehr bekommen. Und eins, was sich hier durchzieht, und das ist eine ganz, ganz wichtige Ebene, ist, die wissen, dass sie das beantragen können. Aber sie machen es nicht. und sie machen es nicht, weil sie sich dafür schämen. Und ich finde, das ist auch nochmal so ein Element in einem Staat, der dir nicht sozusagen von sich aus alles gibt, sag ich mal, wo du, wenn du bedürftig bist, an Anführungsstrichen, das beantragen musst, dich da durchkämpfen musst, ist ja auch das, was damit ausgestrahlt wird. Du musst dich so ein bisschen schämen dafür, dass du jetzt gerade die Hilfe des Staates brauchst. Du musst dich jetzt hier rechtfertigen. Und die Folge ist, dass viele von denen sammeln im wahrsten Sinne Flaschen oder am Ende des Monats ist der Kühlschrank leer. Das ist die Wahrheit hier. Das, glaube ich, würde sich ändern, wenn Leistungen, die mir zustehen und die im Sozialstaat einfach da sind, einfach ausgezahlt werden und ich die gar nicht erst beantragen muss oder beziehungsweise es nicht so kompliziert ist mit dem Beantragen. Das am Ende des Tages, glaube ich, wird das nicht nur den Sozialstaat in seiner, wie man ihn wertschätzt, stärken, sondern tatsächlich auch die Demokratie an sich, weil sie erlebbar wird. Weil ich das Gefühl habe, der Staat, der handelt in meinem Sinne und ich erlebe tatsächlich das, was wir, das ist, ich meine, die ganze Frage um Sozialstaat basiert ja auch auf einem gesellschaftlichen Verständnis von Solidarität. Ja, deswegen geht es auch gar nicht um Ansprüche, die man jetzt frecherweise stellt, sondern der Deal ist ja, dass wir miteinander solidarisch sind in einer Gemeinschaft, ob miteinander sozusagen in diese Sozialkassen einzahlen, aber dass, wenn es mir in meinem Leben, warum auch immer, entweder nicht gut geht oder ich sozusagen Unterstützung brauche, dann bekomme ich sie auch. Das ist der Deal. So, das ist der Unterschied irgendwie zu den USA, wo, keine Ahnung, wo dann eher die Debatte stattfindet, sollten wir eine gesetzliche Krankheit haben oder nicht. Das ist ja total irre eigentlich, wenn man sich diesen Perspektivwechsel mal verinnerlicht. Aber bei uns ist halt irgendwie historisch gewachsen der Deal, oder der Gesellschaftsvertrag, wir sind eine solidarische Gemeinschaft und haben einen Sozialstaat. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, auch in der ganzen Bürgergelddebatte. Es braucht ja nur einen Schicksalsschlag.
Ja.
Dann rutscht von deinem Arbeitnehmergehalt, wo du dich gerade wirklich vielleicht wohlfühlst, alles super, in eine Situation, die hast du gar nicht verschuldet, aber bist du jetzt dafür verantwortlich oder sollte nicht sozusagen der Staat die Gesellschaft dich auch auffangen, damit du wieder auf die Beine kommst? Natürlich ist der Anspruch, dass man wieder zurückkommt und wieder auf eigenen Füßen steht, aber wir wissen alle, dass das jedem von uns passieren kann.
Ja. Ich habe ganz viel mit StreetworkerInnen in Dresden zu tun, die viel mit wohnungslosen Menschen arbeiten und die sagen, die predigen das wirklich immer wieder auch gegenüber politischen Akteuren. Es ist eine Trennung. Es ist ein Jobverlust. Es ist eine Erkrankung, die dich davon fernhält, auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Und es kann allen passieren. So. Und es verhält sich, glaube ich, ähnlich wie mit, ist jetzt ein kurzer Schwenk rüber, aber ich habe viel mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Menschen mit Behinderungen zu tun und auch dort im Austausch, ne? Das ist die marginalisierte Gruppe unserer Gesellschaft, in die alle rutschen können. So, weil die meisten Beeinträchtigungen, Behinderungen, die Menschen haben, der Großteil hat die nicht von Geburt an. Und auch da denke ich mir, eine Inklusion, genauso wie ein Sozialstaat, sollte uns alle was angehen, nicht nur aus moralischen und wertebasierten Gründen. Und das setze ich eigentlich voraus. Sondern mit dem, also allein aus dem Gedanken, es kann jede Person jederzeit treffen. Und wenn ich betroffen bin, möchte ich dann nicht auch die entsprechende Hilfe bekommen. So, wir werden nicht alle mit dem Goldlöffel geboren. Die allerwenigsten haben eine Rücklage auf dem Konto, von der aus sie sagen können, ja, natürlich schaffe ich es auch mal 2 Monate ohne. Ich
teile das zu 100%. Und dazu kommt ja, dass selbst wenn die harten Fälle nicht eintreten, was man ja jedem wünscht, dem es einigermaßen gut geht, ist das Sozialstaat ja auch da ist, wenn es einem okay geht, wenn es einem gut geht, auch wenn es einem sehr gut geht. Thema, wenn es um Kinder geht, wenn man krank wird, aber auch nicht schlimm krank. Also es gibt ja so viel, was technisch zum Sozialstaat fällt, was aber immer so klingt, als ob man plötzlich gar nichts mehr hätte. Und einmal ist das wichtig aus den Gründen, die ihr genannt habt, weil es eben passieren kann. Aber weil es eben ja so viele Stellen gibt, wo wir ab und zu den Staat brauchen und sei es nur, um Personalausweis zu beantragen, wo es ätzend ist, wenn das nicht funktioniert oder übertrieben umständlich ist. Und am Ende ist es ja so, ist ein bisschen platt gesagt, aber grob gesagt stimmt es, die Struktur, die fehlt, dass der Sozialstaat auch bei so Sachen wie Wohngeld effektiver und effizienter ist. Das sind dieselben Geschichten, warum es in Deutschland lange dauert, ein Gewerbe anzumelden, wenn man ein Unternehmen gründet und so weiter. Das heißt, wenn man das bei der Wurzel packt, hat auch wirklich jeder was davon, selbst wenn schlimme Schicksalsschläge nicht eintreten, sondern wenn man gerade versucht, ein Unternehmen zu gründen, wenn man nur einen Personalausweis oder einen Reisepass braucht und solche Geschichten.
Wie bekommen wir jetzt den
Schienenweise.
Also, nee, aber ich frage mich, wie, also wir sind uns jetzt sehr einig. Meine Frage ist so ein bisschen, vielleicht ist das auch eine Frage an Leute, die uns zuhören. Wie bekommen wir als Gesamtgesellschaft diese Spaltung, die ich gerade so ein bisschen wahrnehme, ne, zwischen Sozialstaat, ArbeitnehmerInnen und halt Teilen des politischen Ebene. Wie bekommt man das wieder hin? Also, dass ArbeitnehmerInnen nicht auf den Sozialstaat rumhauen, politische AkteurInnen nicht auf ArbeitnehmerInnen. So, wie bekommen wir uns alle wieder zusammen und darauf geeinigt zu sagen, wir haben ja dieses riesengroße Gut, lass es uns doch einfach gestalten und bewahren.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil also für mich ist es auch eher eine Frage als eine Antwort, weil ich immer wieder in meiner Analyse dazu komme, dass, ne, wir reden ja jetzt über politische Akteure wie Merz und so weiter, aber ich glaube, dass vieles von dem, was wir besprechen, also auch die Frage, wie nach unten getreten wird oder vielleicht gar nicht so sehr nach links und rechts geschaut wird, so wie wir das jetzt gerne hätten, dass das in großen Teilen der Gesellschaft auch so ist. Also dass nicht verinnerlicht wird, warum der Sozialstaat, warum eine solidarische Gemeinschaft, warum starke ArbeitnehmerInnen, starke Gewerkschaften eine Errungenschaft ist, die wir und die auch nicht selbstverständlich sind, immer weiter kämpfen muss. Und ich finde schon, was uns vielleicht auf progressiver Seite nicht so gut gelingt, ist, also was schon passiert, es wird sich gestritten für jedes Thema. Also es wird gestritten um die Frage Geflüchtete, es wird sich gestritten um die Frage, wie sehr öffnen wir uns abseits von Geflüchteten zum Thema Migration. Es wird gestritten um Bürgergeld, jetzt wird gestritten um, wie viel arbeiten wir, sollten wir fleißiger sein. Aber es wird nicht miteinander skizziert, dass das eigentlich zwei unterschiedliche Wege sind. Und wir müssen uns entscheiden, welchen Weg gehen wir. Als Gesellschaft, als Land, gehen wir wirklich den Weg hin zu einem neoliberalen System, in der jeder sich selbst am nächsten ist, wo wir uns abschotten nach außen hin, wo wir uns gleichzeitig ausbeuten und mit viel Fleiß kannst du es vielleicht schaffen und wenn nicht, hast du Pech gehabt. Oder gehen wir in eine andere Richtung, die tatsächlich solidarisch miteinander ist, wo auch gar nicht nur du einen Wert hast, wenn du viel arbeitest, sondern es hat auch einen Wert, wenn du zum Beispiel in einer Partnerschaft, wenn beide sagen, wir arbeiten jetzt weniger, aber dafür kümmern wir uns vielleicht auch eher um unsere Familie, um unsere Angehörigen. Kinder, um unsere Eltern, die wir pflegen müssen, vielleicht ist Leben auch mehr als Arbeit, ne? Vielleicht ist Gesellschaft mehr als Arbeitnehmer sein, Fragezeichen.
Sagt selbst Philipp Amthor.
Ja, das war auch mein Gedanke.
Also ich finde, das und auch die Frage natürlich, das hat auch zu tun mit der Frage, sozusagen, was ist ein gutes Leben in diesem Staat? Was machen wir mit den Vermögen? Wie sind sie verteilt? Also, und was uns, glaube ich, noch nicht so gut gelingt, ist gar nicht die große Geschichte erzählen, das ist das eine, sondern tatsächlich deutlich zu machen, es geht hier um einen ganz klaren Richtungskampf. Es geht um die Frage, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, an diesem Punkt hätte man ganz viele Menschen, wenn man das besser kommuniziert, besser zuspitzt, wo ich glaube, wo ein Großteil dieser Gesellschaft, da bin ich überzeugt, also mehr als 50%, wollen nicht, dass wir einen neoliberalen Weg gehen, einer Gesellschaft, die sich misstraut und nach außen abschottet. Da bin ich überzeugt von. Und das muss ich sagen, ist vielleicht jetzt nicht die Antwort darauf, weil es trotzdem auch sehr schwer ist. Mir ist es völlig bewusst. Aber das, glaube ich, bräuchte es, damit wir mal Tacheles reden. Worum geht's hier eigentlich? Geht es wirklich um die Krankschreibung, um die Nettoarbeitszeit? Geht es wirklich um die Wochenarbeitszeit? Geht es darum, wie wir Geflüchtete möglichst viel abschieben, so geht es darum oder geht es nicht um was anderes?
Ich teile das, du hast jetzt ja viel über die Kommunikation und wie es wirkt und was in den Köpfen ist gesprochen und das ist super wichtig. Ich will es dann nur dahingehend ergänzen, was dann wirklich passiert in Parlamenten an konkreten Gesetzen, an konkreten Veränderungen, weil da ist ja die Ausgangslage im Moment düster, so praktisch alle Parteien sind abgeschmiert in Umfragen, die SPD läuft unter ferner Liefen, die CDU steht nicht gut da, die einzige Partei, die für die es da aufwärts geht, ist die AfD. So, das ist ja die beschissene Ausgangslage. Und in dieser Soße da irgendwas hinzukriegen, ist brutal schwierig. Jetzt kann es aber eine Chance sein. Am Ende braucht es, du hast es Richtungskampf genannt, der zwei große Parteien, die diesen Richtungskampf irgendwie ausfechten. Und die CDU hat sich da auf den Weg gemacht, macht es aber, das haben wir vorher besprochen, strategisch und taktisch nicht klug. Also klar gibt's da eine Richtung, aber ja, da sind ja auch innere Widersprüche und dann kassiert man die eigenen Sachen wieder ein. So Leute wie Robin Alexander werfen der CDU ja vor, dass es mutlos war, dass sie ihren Antrag jetzt wieder eingesammelt haben. So, das meine ich, dass das da nicht richtig rund läuft. Aber auf der anderen Seite müsste das aus meiner Sicht die SPD sein, die dann diese andere Richtung nicht nur irgendwie vertritt, sondern da richtig Druck drauf bringt, zu sagen, gerade wenn es Krisen gibt, ist es wichtig, menschliche Werte zu bewahren und dass das Leben was wert ist und dass man nicht alles dem Bruttoinlandsprodukt opfert, was wichtig ist. Aber dann ist es gerade wichtig, mit Hirn zu gucken, wie kann es der deutschen Wirtschaft besser gehen, weil dass Leute, die krank sind, arbeiten, das ist es halt nicht. Das macht niemand produktiver, das erzeugt das Gegenteil. So, und wenn, was die Ausgangslage nochmal schwieriger macht, ist, dass die CDU und die SPD in der Koalition sind und diesen Konflikt gibt's da teilweise, aber dann gibt's auch immer mal wieder so ein Zusammenraufen und grundsätzlich ist es gut, dass in Deutschland nicht Regierungen ständig auseinanderfliegen. Aber wenn es unklar wird, so worum geht's hier eigentlich gerade und dass es um sehr wesentliche Dinge geht, dann wäre es schlecht. Deswegen, um zum Punkt zu kommen, mein Wunsch ist, und ich versuche dazu beizutragen und andere ja auch, und will euch da nicht vereinnahmen, aber ich glaube auch, dass eine SPD nicht nur in Worten, sondern in Taten da super klar drin ist, was wir hier A zu bewahren haben und was wir B auch verbessern müssen, weil es ja für viele Leute noch nicht gut funktioniert, dass sie, wie sie ihr Leben vorstellen, in diesem Deutschland irgendwie da auch richtig umgesetzt bekommen. Und da ist es eben tödlich, wenn man aus meiner Sicht ein bisschen viel, ich war mit meinem Dudes-Freund Friedrich Merz auf dem Oktoberfest und so weiter, oder dann eben Sachen zustimmt, wo man sagt, naja, oh, das betrifft ja jetzt nur die und das kann man ja irgendwie rechtfertigen. Wie gesagt, die Teilzeitgeschichte ist vom Tisch, aber da könnte man ja auch sagen, na, es geht nur um das Recht auf Teilzeit und da gibt's Ausnahmen. Nee, das ist der falsche Ansatz, weil es nicht um diese Nicklichkeiten in den Gesetzen geht, sondern um was Grundsätzliches. Und wenn es gelingt, dass es zwei Parteien gibt, die sich diese Richtung auf die Fahnen schreiben und nicht nur in Worten, sondern in Taten deutlich machen, hier bei der CDU gibt's wir arbeiten alle länger, wer da Spaß dran hat, darf da mitmachen. Bei der SPD ist die Ansage, hier, wir gehen vom Leben aus, Arbeit gehört auch zum Leben, aber wir fangen jetzt nicht an, hektisch, panisch, weil die Welt in mehreren Krisen steckt, Schwachsinn zu machen, sondern wir verteidigen bis aufs Letzte, dass du Zeit für dich, für deine Familie hast und dass es trotzdem funktioniert, weil es funktionieren kann. Und das ist das, was mir Hoffnung machen kann.
Ich glaube, ich habe auch eine Antwort jetzt bei Robins Redebeitrag gefunden, Marcel, auf deine Frage nach der Strategie im Konrad-Adenauer-Haus. Weil, was die SPD ja wirklich gut gemacht hat am Anfang des Jahres, ist das Thema Erbschaftssteuer zu setzen. Und wir hatten diesen Moment, wo mal kurz die Debatte wirklich aufgeploppt ist. Und wir dachten, geil, jetzt können wir darüber reden. Ja, und wenn du halt dann schnell mal so ein Teilzeitabschaffen reinwirfst oder die sind alle zu faul, dann ist der Diskurs halt wieder, also das ist so, da denke ich mir auch manchmal, dieses Stöckchen hin und her werfe, hilft auch nicht immer. Keine Ahnung, wie wir das, wie wir diesen Diskurs wieder zurückgedreht bekommen, weil ich bin auch Fan davon, dass eine Koalition sich nicht immer streitet. Die Ampel hat uns, glaube ich, einiges gelernt. Gleichermaßen bin ich auch Fan davon, dass in einer Koalition eben nicht alles morpht zu einer Masse, die sich nicht mehr auseinanderhalten kann. Und dementsprechend einfach mal rauszugehen mit, wir bleiben bei der Erbschaftssteuer und wir stehen hinter ArbeitnehmerInnenrechten. CDU bitte macht Lösungen, wie ihr die Wirtschaft anders ankurbelt. Da können wir dann auch mitgehen, sodass man das einfach mal stehen lässt und dann gemeinsam guckt, wo man vorankommt. Fände ich ja auch mal gut. Was ich nicht möchte, was glaube ich niemand von uns möchte, ist, dass wir am Ende die Erbschaftssteuer verändert bekommen und dafür das Recht auf Teilzeit flöten geht. Das wäre ein schlechter Kompromiss.
Sophie, du hast jetzt viel Hoffnungsvolles gesagt und bist am Ende wieder bei was Negativem vorbeigeschrammt. Aber mir fällt auf, am Anfang hast du gar nicht gesagt, was dir dieses Jahr Hoffnung macht. Was ist das denn?
Ich habe, bei mir sind es ja ganz oft so diese so kleinen Elemente, die mir dann ganz viel Hoffnung geben. Ich war zum Beispiel diese Woche bei einer Award-Verleihung von Queer Mentor, wo ganz, ganz viele ganz tolle Menschen aus der queeren Community oder auch Allies ausgezeichnet wurden, die sich für mehr Sichtbarkeit unter anderem am Arbeitsplatz, aber nicht nur einsetzen, sondern auch generell. Also da waren Leute dabei wie auch Riccardo Simonetti, aber auch Menschen aus Vereinen. Das war einfach eine ganz, ganz tolle Mischung. Und einfach, da war so viel Freude und Zuversicht im Raum und die nehme ich dann so immer in mir auf und nehme die mit und denke, damit geht's auf jeden Fall weiter. Und das hilft mir auch so ein bisschen auf das Jahr zu gucken. Weil ich war zum Beispiel auch jetzt bei einer Rede von Susanne Bär als ehemalige Bundesverfassungsrichterin dabei, die einfach so richtig aus dem Herzen heraus für den Rechtsstaat appelliert hat und quasi uns alle gefragt hat, was macht ihr jeden Tag, um diese Demokratie zu unterstützen? Und dieser Gedanke, diese Frage hängt seit gestern in mir drin und ich glaube, also ich merke das aktiv ja im Landtag, was wir dort tun. Und ich habe so den Moment oder das, ich habe gerade das Gefühl, dass viele Menschen langsam checken, dass 2026 so ein richtig, richtig wichtiges Jahr ist. Mit Blick auf die Landtagswahlen, mit Blick, was international passiert, so das könnte das entscheidende Jahr für die Demokratie sein, auch um sie zu schützen. Und gleichzeitig merke ich, dass ganz vielen Leuten das gerade bewusst wird und dass ganz viele Menschen auch Bock haben, diese Demokratie zu schützen und sich jetzt erst recht einzusetzen. Und deswegen gucke ich bin ja auch immer, wenn ich gefragt werde, oh mein Gott, Sachsen-Anhalt, sage ich, ja, lass mal nicht den Teufel an die Wand malen. Mecklenburg-Vorpommern genauso. Und Luna, die wir ja schon im Podcast hatten, hat das ja auch quasi gesagt. Da ist ja noch gar nichts verloren, sondern ich glaube, das wird am Ende ein Jahr, in dem wir unsere Demokratie so richtig auf feste Beine stellen können.
Ja. Können.
Genau, machen. Wir müssen es halt auch machen. Wir müssen es auch machen, genau.
Das denke ich auch. Ich glaube, ich habe mich über mich selber gewundert, warum freust du dich so viel mehr auf das Jahr 2026? Warum bist du so froh, dass das Jahr 25 endlich vorbei ist? Und ich glaube, das ist auch in mir eine Hoffnung, dass dieses Jahr wird besser. Das ist mein Grund. Und natürlich gibt es auch immer wieder Themen oder auch Umfragewerte, die mich dann auch daran zweifeln lassen, aber wir haben es in der Hand. So, und auch der Blick in die USA. Ich hoffe so sehr, dass die Midterms ordnungsgemäß durchgeführt werden und laufen. Ich glaube, das ist extrem wichtig oder kann extrem wichtig sein für uns. Und daran entscheidet sich auch in Vereinigten Staaten, in welche Richtung diese Demokratie noch gehen kann. Und es hat natürlich auch Auswirkungen auf uns. Also ich glaube, das ist, ja. Und in Robin und Bavü, ihr seid ja auch bald dran, ne? Am 8. März.
Richtig. Thema Hoffnung. Oh. Ja. 2026 wird, ja. Also, ich teile, was du sagst, das Jahr, der ist angefangen und ja, das Kalenderjahr entscheidet jetzt nicht drüber, wie es dann wird, sondern schon, was wir draus machen. Ich will jetzt nicht zu küchenpsychologisch und kalenderspruchmäßig hier enden. Aber das ist schon die Kombination, aus dass so ein paar richtig harte Sachen dabei sind. Viel heftiger als Baden-Württemberg ist ja Sachsen-Anhalt. Darüber hatten wir schon gesprochen. MacPom, wo die AfD-Ergebnisse einfach voraussichtlich noch mal viel, viel stärker sind. Aber ja, das ist so die Geschichte, dass in Krisen ja auch immer die Chance drinsteckt, zu merken, oh, das ist jetzt richtig gar nichts und da müssen wir Sachen grundsätzlich anders machen. Und da habe auch ich Hoffnung, sei es jetzt was Baden-Württemberg angeht, die anderen Bundesländer oder die USA oder die ganze Welt.
Ja, ich glaube, sorry für den für Bavü. Ich meinte das natürlich nicht unbedingt auf die aktuellen Umfragewerte der SPD, sondern ich finde, in Bavü sieht man aber auch, dass die demokratischen Kräfte eigentlich miteinander in den letzten Monaten gewachsen sind. Na, jetzt nicht unbedingt die Umfragewerte gerade bei uns vielleicht, aber und das wird ja auch spannend übrigens bezogen auf die Landtagswahlen im Osten, weil die CDU muss ihr Verhältnis zur Linkspartei überdenken. Also die demokratischen Parteien haben gar keine andere Wahl, als enger miteinander zusammenzuarbeiten. Und ich sag mal, ich finde das erstmal gut. Weil dieses ewige Links ist genau das gleiche wie rechts aus der Sicht der CDU. Das ist auch alles andere als demokratiestärkend.
Ich glaube, das dreht sich schon. Na, also es ist immer, wenn ich jetzt höre, ich lese auch immer wieder von VertreterInnen der Union, die ganz klar, also natürlich, die alle Formen von Extremismus benennen, aber immer, inzwischen kommt immer der Nachsatz und ich möchte rechts und links oder andere Formen nicht gleichsetzen. Deswegen, ich glaube, da ist dieses Umdenken in vielen Kreisen schon da. Plus, und da kann ich jetzt nochmal aus der sächsischen Perspektive erzählen, es hat schon Anträge gegeben im Sächsischen Landtag, da stand die Union auf dem gleichen Zeile als AntragstellerIn wie die Linke. Und Sachsen ist, oh Überraschung, nicht dem Sozialismus verfallen. Die Welt ist auch nicht untergegangen, das Höllentor hat sich nicht geöffnet. Sachsen, geht's gut, den Umständen entsprechend. Insofern, es ist machbar, sich als demokratische Fraktion zusammenzuschließen und einfach gute Arbeit zu machen.
Ja. Wenn ich es nur doch nochmal auf Baden-Württemberg runterbrechen kann, was du gesagt hast, so die arbeiten besser zusammen und wir haben über Krisen und Hoffnung gesprochen. Ich halte es schon für ein Problem und da geht es jetzt nicht um die CDU, aber der CDU-Spitzenkandidat, der macht so Veranstaltungen und lädt Videos hoch und Zeug und da steht er, man sagt, wir müssen jetzt machen und es ist völlig unklar, was wir machen müssen, aber das ist so diese Rhetorik, oh, da ist schon irgendwie die Welt im Wandel, wir müssen machen. So, und das ärgert mich, weil das halt nur eine Inszenierung ist, die hohl ist. Da geht es jetzt nicht darum, in welcher Partei der ist, aber man beobachtet das ja auch an anderer Stelle und das macht eben kaputt, worüber wir gesprochen haben, oder das ermöglicht eben nicht, dass sich Sachen grundsätzlich verändern. Und das wird, glaube ich, dieses Jahr entscheiden, nicht irgendwie Panik zu machen oder Sachen zu überdrehen, aber dass man angemessen auf Krisen reagiert und es nicht als CDU oder anderer Spitzenpolitiker nutzt, irgendwie. Friedrich Merz macht es ja auch so, ja, mit ganz großem Gestus, aber dann passiert gar nichts dahinter.
Ja, ja.
Und ich glaube, dann wird's gut, egal in welchem Bundesland, wenn das wieder zusammenpasst, nicht Sachen runterzuspielen, nicht Sachen zu überdrehen, sondern zu sagen, hier gibt's jetzt ein Problem. Es gibt den Klimawandel, es gibt Leute, denen geht's in Deutschland schlecht, der Wirtschaft geht's nicht so gut. So, was passt dazu? Und jetzt nicht sich gegenseitig darin zu überbieten, wie dramatisch alles ist, ohne was daran zu ändern oder so zu tun, als wäre alles irgendwie noch in Ordnung.
Ja, check.
Checke.
Das Format für junge Leute.
Bei Millennials versuchen, der Jugend gerecht zu werden.
Ich würde sagen, wir steuern so langsam aufs Ende der Folge zu. Ihr könnt gerne mal kommentieren unter der Folge, was euch so Hoffnung gibt für dieses kommende Jahr. Und ansonsten, wir haben ein paar sehr spannende Folgen in Planung für die nächsten Monate. Da seid gerne gespannt drauf. Und ich würde sagen, startet gut weiter in dieses Jahr und wir hören uns dann im nächsten Monat.
Schauen wir mal, was wird.
Yes. Als hätten wir es geübt.